Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ich glaube, wir tun sehr gut daran. Es liegt sehr eng beieinander. Es ist ein paar Tage her, da war die Kritik groß, nachvollziehbarerweise, weil die Ergebnisse ausgeblieben sind. Über die Spielleistungen hatte ich andere Meinungen oder eine andere Meinung in den einen oder anderen Fällen. So, jetzt haben wir eine super Woche hingelegt, natürlich mit dem Sieg gegen Leipzig unter der Woche etwas Überragendes geschafft und mit dem Sieg heute natürlich nachgelegt, was die Woche herausragend für uns macht. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, von irgendwelchen Dingen sprechen, die in der Zukunft liegen. Wir werden morgen zusammenkommen, gemeinsam mit einem guten Gefühl regenerieren, haben dann 2 Tage frei, weil es eine lange Woche ist, und dann bereiten wir uns auf Bremen vor. Und dann lasst uns einfach schauen, was in 3 Wochen ist, wo wir dann dastehen. Aber aktuell gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, irgendwas auszurufen.
Der VfB Stuttgart nimmt den Schwung aus dem Pokalhalbfinale mit und fegt mit 4:0 über den VfL Bochum hinweg. Unter anderem darüber sprechen wir, aber natürlich auch über ganz, ganz viel, was sich beim NLZ tut, auch unter der Woche. Und natürlich geht's weiter, immer weiter gegen Werder am Sonntagnachmittag für den VfB. All das in dieser Folge mit einem Philipp Meisel. Ich grüße dich.
Der eine Philipp Meisel, ich grüße natürlich auch, ja, der hat einen Orsons-Ohrwurm seit letzten Samstagabend. Schwung, Kiste, Schwung.
Ja, das trifft ziemlich
irgendwie
gut.
Irgendwie die ganze Zeit hier.
Ja, ja, Wahnsinn. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe mich nicht getraut, es zu tippen, aber natürlich darauf gehofft, dass genau das passiert. Wir werden gleich darüber sprechen. Ich würde sagen, bevor wir im Detail über die Partie an der Kastropper reden, lassen wir doch mal den Trainer einfach direkt zu Wort kommen, wie er dieses 4:0 in Bochum einordnet. Bitteschön.
Ja, ich glaube, da ist heute viel in unsere Richtung gegangen. Wir wollten gut ins Spiel kommen. Ich glaube, das ist außergewöhnlich gut gelungen. Machen 2 Tore in den ersten 11 Minuten, haben auch davor schon, glaube ich, 1-2 gute Situationen. Einmal nach dem langen Ball, wo Chris von halb links in den Strafraum kommt. Noch eine Situation. Und das hat natürlich geholfen. In Bochum musst du aufpassen, dass du nicht in Druckphasen kommst. Da konnten wir natürlich schon mal den ersten Druck nehmen. Ich finde auch im weiteren Verlauf wirkte die Mannschaft griffig, ja, und handlungsschnell, und so ist eigentlich nie wirklich eine Phase entstanden, in der wir unter Druck waren. 1-2 Situationen, 2. Pfosten, glaube ich, Passlag, einmal auch Kopfball, Holtmann, die wir überstehen. Aber sagen wir mal, die ganz klare Chance habe ich nicht gesehen. Und deswegen geht es, glaube ich, in Ordnung, dass wir 2-0 zur Halbzeit führen können, eventuell mit ein bisschen mehr Klarheit im letzten Drittel, eventuell kurz vor der Halbzeit noch das Dritte machen. Und dann ging es natürlich darum, gut rauszukommen aus der Halbzeit. Dort dann nicht in so eine Verwalterrolle zu kommen und hier einen Angriff nach dem anderen abwehren zu müssen. Und da hilft natürlich, da gibt es nichts Besseres als ein frühes Tor. Das haben wir gemacht, machen da das 3-0. Und dann war zumindest schon mal eine Richtung vorgegeben. Muss meiner Mannschaft einfach ein Riesenlob machen. Das war eine emotionale Woche. Natürlich hat uns jetzt im Nachgang dieses Spiel bestimmt sehr geholfen am Mittwoch. Da sind ein paar Dinge bestimmt auch gelöst worden. Es ist für uns ein wunderbarer Sieg, weil viele der Jungs einfach beteiligt sind. Wir müssen Medo nennen mit 3 Toren. Atta macht 2 Assists. Wir haben mit Ramon Hendricks einen, der seinen ersten Assist macht. Lucas Raquez macht sein erstes Spiel von Anfang an. Das ist für uns als Gruppe, glaube ich, sehr, sehr wertvoll gewesen heute nach schwierigen Wochen, die gezerrt haben. Und deswegen, ja, sitze ich hier als glücklicher Mann, weil ich auch einfach weiß, dass es in Bochum normalerweise sehr, sehr schwierig ist. Und das macht den Sieg umso wertvoller. Dankeschön.
Soweit der Trainer. Und Philipp, du bist auch in Bochum vor Ort gewesen. Erzähl mal, wie war's? Ich habe nur gesehen, strahlender Sonnenschein, strahlende VfB-Spieler, strahlende VfB-Fans. Alles war gülden.
Erstmal vielen Dank, dass du nicht auch noch meine Frage und ihre Antwort in diesen Einspieler mit reingenommen hast, denn offensichtlich scheint sich ein kleines Kommunikationsthema durchzuziehen. Aber wenn das so bleibt und der VfB holt Punkte, also Kommunikationsthema ist ja zu hoch gegriffen zwischen dem Trainer und mir, aber wir haben jetzt zwei Pressekonferenzen hintereinander, wo es leichte Abstimmungsschwierigkeiten gab wohl, glaube ich, aber egal.
Ich darf ja verraten, wir haben einen Auszug aus dieser Antwort direkt nach dem Intro ja gehört, aber sag ich mal, euren kleinen Dialog haben wir rausgelassen, sondern nur das, worauf es mir natürlich ankam, auf die Antwort an und für sich.
So, ich wollte auch gar nicht, dass er irgendwas ausruft, ich habe nur einfach, wollte ihm eigentlich ein Steigbügelhalter sein dafür, dass jetzt dieser Schwung, Kieschte, Schwung, dass der jetzt ja da ist, unübersehbar und hoffentlich in die letzten Spiele trägt, damit ein Christian Pavlic recht behält, indem er sagt, ab jetzt wird nichts mehr verloren. Das hast du nämlich nach dem Leipzig Spiel gesagt und mal gucken, bis jetzt läuft
ja. Ja, ich muss ja sagen, ich habe in der vergangenen Woche 1-1 getippt und erstens, nie war so schnell mein Tipp im Eimer wie am vergangenen Samstag, nämlich nach 11 Minuten und zweitens, nie war ich glücklicher darüber, auch weil ich finde, ihr wart vor Ort, ich habe es am Fernseher gesehen, aber ihr könnt es sicher auch bestätigen, ich habe eine Mannschaft gesehen, die wirklich Hashtag DFB völlig losgelöst wirkte, also als wirklich wären alle Fesseln gelöst, als wäre der ganze Druck abgefallen, so ein bisschen die These, die ich in der vergangenen Woche nach dem Pokalspiel aufgestellt habe, war ja so ein bisschen die Reinkarnation des VfB nach Paris, das scheint zumindest für dieses Spiel in Bochum geglückt zu sein, denn diese Mannschaft, die wirkte völlig gelöst, völlig locker und so spielt, meine Damen und Herren, eine Fußballmannschaft, die keinen Ballast auf den Schultern trägt, sondern einfach kicken kann.
Ja, das ist vollkommen korrekt, wobei man einfach einschränkend oder zusätzlich dazu schon erwähnen muss, zum einen, die Anfangsphase hat natürlich sehr geholfen, ja, klar, zu reinstarten musste erstmal, aber dann zwei so Tore so schnell, auf die Art und Weise auch noch, das hilft natürlich ungemein und, das muss man über 90 Minuten betrachtet, auch sagen, was Bochum da abgeliefert hat, war halt nicht konkurrenzfähig, also in keinster Weise, auf keiner Ebene dieses Fußballspiels. Nichtsdestotrotz, man muss sich dann auch erstmal diese Dinge so nehmen und sie für sich zu nutzen wissen, wie es der VfB getan hat. Das hat er in überzeugender, souveräner Manier getan, mit schönen Toren, die auch allein an den Toren und ihrer Entstehung kannst du ablesen, dass die Mannschaft halt schon Fußball spielen kann, dass sie sehr, sag ich mal, vielfältig aufgestellt ist. Das war alles sichtbar. Und dass am Schluss dann noch Ermedin Demirovic mit seinem ersten Karriere-Dreierpack im Profifußball sich selbst so ein kleines Krönchen nochmal aufsetzen darf, ist natürlich ein schönes Icing on the Cake.
Definitiv. Über Ermedin Demirovic können wir gleich auf jeden Fall noch im Detail sprechen. Übrigens sein erster Dreierpack, das hat er den Kollegen von Sky verraten, überhaupt in seiner Karriere. Also er hat auch nicht in irgendwelchen Interviews
gesagt, Christian.
Achso, ich habe gedacht, du beziehst es nur auf die Bundesliga.
Okay. Nein. Im Profifußball generell. Also er hat noch nie, egal in welcher Station, wenn man jetzt vom Seniorenfußball natürlich spricht, ja, in der Jugend ist das schon ein, zweimal gelungen. Aber
er wird zumindest so, als hätte er dieses Erlebnis noch nie gehabt. So. Also glückselig.
Er war schon sehr, sehr, sehr glücklich, logischerweise. Er hat den Ball mitgenommen, wie sie das gehört. Und trotzdem, und das darf man auch in diesem Kontext erwähnen, muss es, finde ich, sogar herausstreichen, das war ihm nicht so wichtig, wie herauszustellen, dass das Ganze, dass er nur veredelt hat, dass die Mannschaft dieses Spiel gewonnen hat, ja, und dass er selbst eigentlich noch nicht, also nicht das hundertprozentig gezeigt hat, was er eigentlich kann, sondern nur einfach dann zur richtigen Zeit dastand und die Dinger dann reingemacht hat.
Ich muss ja keinen Hehl draus machen. Ich mag Ermedin Demirovic. Ich habe einfach Sympathien für ihn und ich mache das auch an Dingen fest, die, wie ich finde, jeder sehen kann. Und deswegen würde ich ganz gern noch mal kurz den Bogen schlagen zum ersten Tor.
Ich galoppiere dir schon wieder weg. Ich sehe schon.
Ja. Aber eigentlich nicht nur das erste Tor in Bochum, auch die Tore im Pokal gegen Leipzig. Wie Ermedin Demirovic sich freut, wenn die Mannschaft trifft, und zwar völlig unabhängig davon, ob er der Torschütze ist, ob er beteiligt ist, ob er den Assist gibt, das zeigt mir, was für ein cooler Charakter er einfach ist. Und beim ersten Tor hast du das gesehen. Übrigens, schöne Grüße auch an der Stelle, Felix Mahler, immer noch zuständig für den Sport, aber leider zu Tisch beim Volontariat, hat uns ja dann geschrieben, mit Blick auf das erste Tor, plötzlich treffen sie wie am Fließband nach Eckbällen. Ja, du schießt das wichtige 3-1 gegen Leipzig und der Dosenöffner in Bochum war halt auch eine Ecke, lang an den zweiten Pfosten, Atakan Karasor und dann ist Chabot da mit seinem zweiten Tor in dieser Saison.
Herzliche Grüße an Malik Fatih an dieser Stelle.
Ja. Das scheint tatsächlich, wir haben das glaube ich vor ein paar Wochen auch versucht so ein bisschen, du hast glaube ich gesagt, Herr Fatih, übernehmen Sie. Ich glaube, er hat übernommen, zumindest für die vergangenen beiden Spiele. Und das ist natürlich genau so ein Ding, was du brauchst, um Bochum zu knacken. Ne? Das haben wir auch bei Sebastian Hoeneß gehört. Er sagt, normalerweise ist es nicht so einfach in Bochum wie jetzt hier an diesem Samstag. Das lag aber am Spielfilm und es lag daran, dass du eben mit der frühen Ecke, mit dem frühen 1-0 und generell mit der Phase, in denen du Bochum einfach gar nicht hast atmen lassen, direkt die Weichen auf Sieg gestellt hast einfach. Und ja, gute Kombination, hast du gesehen, war genauso durchstudiert, dass natürlich auch da wiederum Jeff Chabot so frei steht im Fünfer, das ist dann halt ein Thema für Bochum, aber auch das musst du ausnutzen. So, und da war schon zu sehen, dass Ermedin Demirovic einfach sich tierisch gefreut hat. Und du hast ihm richtig angesehen, ha, guck, das geht gleich so weiter für die Mannschaft. Und dann ging es für ihn so richtig los. Zweites Tor, 11. Minute, auch da Nick Woltemade, weiß nicht, ob das so viele auf dem Schirm hatten, guckt euch das nochmal an, was der da fabriziert und dann wieder Atakarasor mit wunderbarer Vorlage.
Also du, das Tor geht eigentlich schon zu 50% fast auf Nick, ja, also weil wie der gegen drei Mann den Ball erst runternimmt, dann behauptet und dann so weiterbringt, dass die ja, dass Atta dann diesen Ball so spielen kann, wie er ihn eben spielt, das ist schon alles sehr, 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 sehr schick. Und dann kommt zum Abschluss der Signature-Move von Ermedin Demirovic, sein Heber, den er so gerne anbringt in solchen Situationen. Ich glaube, den hat er schon 4-5 Mal in dieser Saison gezeigt und immer führte er zum Tor. Also das ist schon fast was man, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken als Signature-Tor, Signature-Demirovic-Move, dieser kleine Chip, egal ob mit links oder mit rechts, ja, aus welchem Winkel auch immer, macht er gerne so die Tore.
Und er ist, wenn man auf die Statistiken blickt, so ein bisschen der Auswärts-Medo, wenn man möchte. Ne? Also dieses Tor in Bremen hast du angesprochen, auch in Gladbach noch in der Hinrunde. Er ist geteilt vorne, was die Torjäger auswärts angeht. Ja? Und auch das ist vielleicht so ein Ding, was vielleicht gefühlt bei dem einen oder anderen Fan, ich weiß nicht, wo er gesagt hat, na, wieso macht das denn nicht daheim? Na, da hat er mal 10 gehabt, wie ein Elfmeter gegen Frankfurt verballert, kann jedem mal passieren. Aber vielleicht ist diese Tatsache, dass er so oft auswärts netzt, so ein bisschen so ein kleines Problem, was zu seiner Gesamtwahrnehmung führt, weil er sich halt zu Hause nicht so oft abfeiern lassen kann. Aber seine Zahlen, Daten, Fakten, die stimmen absolut. Also da gibt's absolut wenig auszusetzen.
Nein, du musst, also dieser ganze Wechsel, die ganze Personalie Demirovic ist seit sie ihren Anfang nahm, ja, letzten Sommer, wird sie unter falschen Gesichtspunkten / Rahmenbedingungen diskutiert. Nämlich Girassi-Ersatz, Girassi-Ersatz, Girassi-Ersatz. Ja, das ist er nicht und es wird er auch nie werden und er wird ihn auch nicht, im Ansatz wird das nicht gerecht, ihn mit ihm zu vergleichen, allein schon, weil die Spielertypen so unterschiedlich sind. Ja, und man kann, das haben wir auch schon getan, sehr wohl über das Thema Ablösesumme diskutieren. Ich bleibe dabei, du hast letzten Sommer zu viel für den bezahlt, für den Spieler und für die Assets, die er mitbringt. Gleichwohl hat er das, was er quasi, was der Wechsel versprochen hat, komplett eingelöst. Ich habe von dem Kerl nie 30 Tore erwartet. Ich habe von dem Kerl auch nie erwartet, dass er eine ganze Mannschaft auf seinen Rücken nimmt und schultert und quasi durch eine schlechte Phase trägt. Dazu wäre er in der Lage, meiner Ansicht nach, aber ich habe es nicht von ihm erwartet. Und was ich erwartet habe, ist, ich bekomme ein Workhorse, ein Arbeitstier. Ich bekomme jemand, der potenziell vorangehen und führen kann. Und ich bekomme zweistellige Tore in der Bundesliga. Garantiert, das bekomme ich. Ob ich dafür 26 Millionen Euro zahlen muss, ist eine andere Frage. Ich finde nicht, unter dem Gesichtspunkt des letzten Sommers, finde ich, nicht, dass man das hätte bezahlen müssen. Aber das, was du dir eingekauft hast, hast du bekommen. Ja, nur die, die da etwas reinprojiziert haben, was unrealistisch ist, die stehen natürlich immer noch da und sagen, ja, aber, ja. Ich habe am Wochenende Takes gehört von erfahrenen Journalisten, jetzt ist er angekommen. So ein Quatsch, der ist von der ersten Minute an da gewesen. Seit letzten Sommer, seit er hier aufgeschlagen ist, auch wenn er nicht in jedem zweiten Spiel zwei Glocken macht.
Aber er hat am ersten Spieltag in der ersten Minute in Freiburg getroffen. Also im wahrsten Sinne, ja. Und das natürlich in dem Fall, das ist sozusagen die, wie soll ich sagen, die Wohltat des VfB, des breiten Kaders, des für drei Wettbewerbe auch ausgelegten Kaders, dass du eben, wenn ein Stürmer mal eine Delle hat, die ganz normal ist, die jeder mal hat, dass die der andere dann eben ausmerzt. Und genauso ist es ja passiert. Der VfB ist so aufgestellt, dass er immer einen Offensivspieler hat, der gerade in Form ist, der dir das Spiel ziehen kann. Und da wir jetzt eben gerade eben Dennis Undav schon länger draußen haben, am Samstag gefehlt aufgrund Magen-Darm, ist das ja umso besser, dass dann eben Demirovic da ist, Woltemade auch dann mal ein Spiel gewonnen werden kann, übrigens mit 4-0 auswärts in Bochum, ohne dass Undav und oder Woltemade treffen, weil du eben Demirovic so hast in so einer Form. Und dann was ich auch stark fand, und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen, Philipp, dass der Samstagnachmittag, glaube ich, eine komplett runde Sache war, wie man sie sich runter nicht vorstellen kann. Also Sebastian Hoeneß hat tatsächlich den Kollegen von Sky ins Mikro diktiert, ich bin wunschlos glücklich heute. Das zeigt eben auch die Tatsache, dass du diesen Spielfilm komplett an dich gerissen hast. Will heißen, man sagt gerne 2-0, komplizierter Spielstand zur Pause, ne, gefährlich, tückisch. Kommt die Mannschaft raus, 48. auch in Ramon Hendricks, der halt komplett blank steht, aber das macht, was er dann auch gut kann. Und mit diesem 3-0 nach der Pause hast du dem Spiel dann, glaube ich, schon fast den Deckel aufgesetzt. Ich weiß nicht, wie es atmosphärisch im Stadion war, aber ich habe vor dem Fernseher schon lange keinen so angenehmen und entspannten Samstagnachmittag verbracht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also wenn noch einer gezweifelt hat, dann hat er nach dem Tor nicht mehr gezweifelt, aber eigentlich war es schon der Gang in die Kabine für die Bochumer, sowas wie ein Spießrutenlauf vor ihren eigenen Fans, denn die haben gnadenlos gepfiffen, weil sie ja gesehen haben, was da gelaufen ist, nämlich gar nichts. Ja. Ich fand's sehr erfrischend. Nach dem Spiel, ich habe sowohl Timo Horn als auch Dieter Hecking live erlebt, wie die damit umgegangen sind. Der einzig richtige Weg, da hat keiner Ausflüchte gesucht oder Wischiwaschi, sondern gesagt, nein, wir waren heute nicht da, wir waren nicht auf dem Platz, wir waren nicht konkurrenzfähig. Hecking hat auch noch gesagt, dazu zähle ich mich ausnahmslos mit, ja, logischerweise, weil also er hat nicht die Mannschaft quasi an den Pranger gestellt, sondern generell, was der VfL Bochum mit seinen Speerspitze Fußballmannschaft und Trainerteam an diesem Samstagnachmittag angeboten hat, war der Bundesliga nicht würdig und so ging es halt einfach aus. Ja. Der VfB hat sich genommen, was ihm angeboten wurde, hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht und hat einfach auch ein Signal gesendet. Ich weiß nicht, wer meinen Kommentar gelesen hat, am Abend noch nach dem Spiel, ein Stuttgarter Schlusssport-Statement war die Überschrift, weil du hast einfach ein Ausrufezeichen da ganz, ganz dick gesetzt, für dich selbst, logischerweise, also endlich diesen berühmten Bock umgestoßen, so ausgelutscht der Spruch halt ist, aber es war wichtig nach den letzten Wochen, zum anderen eben auch an alle da draußen, die eben in diesem Schneckenrennen um die internationalen Plätze immer noch dabei sind, sagen wir so, wir sind auch noch da, Leute, hallo, Stuttgart, hallo, ja? Und das dürfte sich in den nächsten Tagen und Wochen noch des Öfteren zeigen. Und das ist genau die Lehre, die man auch aus diesem Spiel zieht, indem man das mitnimmt und sagt, hör zu, wir sind wieder on track, ja. Wir sind jetzt noch nicht in Schlagdistanz und wir sind auch nicht dabei, in irgendeiner Form uns zurücklehnen zu können. Im Gegenteil, aber wir haben den wichtigen Schritt zurück auf die Schiene gepackt und jetzt kommt der Zug ins Rollen und er endet halt erst am 24. Mai abends um 22 Uhr irgendwas, ja, wenn dann im Idealfall dieser Pott in die Höhe gereckt wird.
Das ist ja auch das Gute. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was man aus dem Spiel ziehen kann. Du siehst wirklich, und da sehe ich schon Parallelen wirklich zu damals 2007. Das muss jetzt nicht heißen, dass der VfB alles bis zum Schluss gewinnt, um Gottes Willen, nein. Aber du siehst, dass diese Mannschaft ganz klar ein Ziel am Ende des Horizonts hat. Dass du ganz genau weißt, das ist das Restprogramm, das kommt jedes Wochenende, kommt ein Kick, wir wollen jedes Spiel gewinnen und dann kommt noch der 24. Mai. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Das haben ja auch die Fans einfach mal die Zaunfahne mitgenommen nach Bochum und einfach nochmal gezeigt, wo es lang geht. Ja.
Die wird jetzt auch kein Spiel mehr verpassen, diese Zaunfahne, keine Sorge. Die wird kein Spiel mehr verpassen. Ja.
Philipp, in den vergangenen Wochen, als es ja nicht so lief, bei den 6 sieglosen Spielen in der Bundesliga, hast du immer gesagt, komm, hör mir auf mit dem Blödsinn, Tabelle, Europa, was auch immer. Ich habe es mich getraut, auf unseren Blatt Papier draufzuschreiben. Ich habe es mich getraut. Ich gesehen, ja. Und ich frage mich, ob du bereit bist, über die Lage der Liga nach 28 Spieltagen zu sprechen, ob es was gibt, was du hinzufügen möchtest zur Tabelle und zur Gesamtsituation in der höchsten deutschen Spielklasse.
Ich habe ja mit dem Schneckenrennen, mit dem Begriff gerade schon so eine kleine Lunte selbst gelegt. Ja, also natürlich kann man so langsam aber sicher diesen Blick wieder wagen auf die Konstellation, die sich da ergibt und die besagt eben, dass der VfB Stuttgart gemeinsam mit den Dortmunder Borussen so der kleine Gewinner ist von diesem letzten Spieltag, wenn man die Gesamtlage sieht.
Ja, ich glaube, wenn ich in Freiburg, Mainz, Gladbach und sonst wo wäre, die Dortmund und die Stuttgarter, die kommen wohl doch noch
so
mal.
So ist es, genau. Und dann darf man eben auch jetzt schon sich zu Gemüte führen, wer welches Restprogramm noch hat von den Mannschaften, die da um diese berühmten Fleischtöpfe spielen. Und dann kann der VfB Stuttgart eigentlich nicht von sich behaupten, die allergrößten Bretter vor der Brust zu haben. So, ja, das ist, eigentlich wäre das übertrieben, sage ich jetzt mal, mit Heidenheim, St. Pauli, Werder Bremen. Da kommt eigentlich nur noch, außer Leipzig am allerletzten Spieltag, die kommen nur noch Mannschaften, die hinter dir stehen. Ja. Und selbst die Leipziger, ich wurde die Tage gefragt von einem von unserem Teamlead, von dem Dirk, ob ich denn bereit wäre, am letzten Spieltag in Leipzig zu arbeiten. Dann habe ich ihm geschrieben, ja, selbstverständlich, sogar sehr gern. Ich freue mich jetzt schon darauf, am letzten Spieltag auf die 4 zu springen und der halben Liga den Mittelfinger ins Gesicht zu bringen, so mehr oder minder. Ja. Also da ist einfach noch jede Menge drin. Ja.
Wobei, Philipp, jetzt müssen wir natürlich wieder aufpassen, sonst kommen wieder Kommentare nach dem Motto, ein VfB-Sieg und schon ein Höhenflug und schon ihr Arroganten.
Natürlich.
Nein, nein. Wir wollen das aber nur sagen, es geht, ich sage das gerne auch an die Kollegen da draußen, die gerne auch mal einfach kurze Scheißkommentare hinrotzen. Ja. Das ist eine Überspitzung, die ein journalistisches Statement, eine Ausdrucksform ist. Und diese Überspitzung hat Philipp Meisel gerade verwendet, um zu sagen, was da für den VfB noch drin ist. So damit keiner kommt und sagt, guck dir die Arroganten an.
So ist es. Und wie gesagt, die Basis von allem bleibt, diesen Schwung jetzt aufzunehmen, mitzunehmen. Ich fand es auch gut, dass er 2 Tage freigegeben hat, der Trainer. Am Mittwoch fangen sie an, lange Woche, 4 Trainingseinheiten bis zum Spiel. Das ist genau ein gut gewählter Zeitpunkt, um da nochmal wieder zusammenkommen, Freude haben, Spannung aufnehmen, Frische reinbringen. All diese Dinge sind jetzt wichtig. Und dann eben am Wochenende gegen die Bremer zeigen, dass es keine Eintagsfliege war, dieser Ausflug nach Bochum, sondern dass der VfB jetzt wieder in der Lage ist, Erlebnis und Ergebnis zusammenzubringen. Ja, das hat er die letzten Wochen nicht immer geschafft, im Gegenteil. Ja, das ist jetzt aber die Pflicht für die nächsten noch ausstehenden Spiele und dann, wie gesagt, kommt die Kür in Berlin am Ende.
28 Spieltage ist bei mir immer so ein Zeitpunkt, Philipp, da werfe ich gerne den sagenumwobenen Tabellenrechner an.
Ja. Das, sehr schön.
Das sind so, wo ich sage, 6 Spiele sind's noch, da kannst du jetzt mal. Also es gibt natürlich viele Unwägbarkeiten. Ich habe das alles mal versucht, so realistisch wie möglich zu machen. Ich sag's, wie es ist. Platz 4 wird schwierig. Da muss schon viel passieren. Also da müssen zumindest, da muss schon gerade Mainz oder Frankfurt oder Leipzig, die müssen dann schon wirklich viel liegen lassen. Aber die Situation für 5-6 ist absolut realistisch. Plus, weil man jetzt auch ein bisschen Borussia Dortmund vielleicht wieder im Blick haben muss, die scheinen sich einen Lauf erarbeitet zu haben in der Bundesliga. Die haben immerhin noch jetzt am kommenden Wochenende die Bayern auswärts. Die Bayern allerdings im Inter-Sandwich. Also kann man schon noch was holen. Sie haben auch noch Leverkusen. Und ansonsten ist es für Dortmund auch machbar. Also ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Und man muss natürlich jetzt an der Stelle auch betonen, dadurch, dass jetzt der VfB und Bielefeld im Pokalfinale sind, gibt es diese Rechnung mit 6-7 in der Form nicht mehr. Sondern wenn wir davon ausgehen mal, dass der VfB nicht unter die ersten 6 käme, dann heißt das, 1 bis 4 Champions League, 5 Europa League und der Pokalsieger Europa League und 6 Conference League. So ist die eigentliche Rechnung, nur eben weil es oft so passiert, dass der Pokalsieger unter den ersten 4, 5 landet, verschiebt sich das dann eben auf Platz 7. Damit ist nicht zu rechnen, das sind keine guten Nachrichten für, weiß ich nicht, Gladbach, Freiburg, Mainz, wenn sie da irgendwie runterrutschen sollten. Für den VfB ist sowieso klar, wenn er den Pokal holt, ist er in der Europa League. Aber das lässt dir einfach alle Türen offen. Und egal, wie man das jetzt übrigens hin und her rechnet, das ist gut für den VfB.
Ich will übrigens auch noch was du dir erarbeitet hast mit diesem Auftritt in Bochum. Nämlich, dass du auf zwei Gleisen Europa erreichen kannst noch. Ja, bei einer weiteren Niederlage hätte man zumindest die Thematik über die Liga ist, was zu machen, hättest du abhaken können oder müssen. Ja, das musst du jetzt nicht und das ist natürlich auch nicht unbedingt von Nachteil.
Liga wird auch gespielt unter der Woche und das allerdings nicht bei den Profis, sondern im NLZ und darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
In den NLZ-News ganz frisch auf den Tisch. Eindrücke vom Dienstagabend, denn der VfB 2 war in der dritten Liga unter der Woche am Zug. Und ja, nachdem wir in der vergangenen Woche viel Lob und gute Nachrichten rund um den VfB 2 hatten, der 2 Siege in Folge feiern konnte, ist die vergangene Woche nicht ganz so optimal gelaufen. Erst gab's am vergangenen Wochenende ein sehr, sehr unglückliches 1:2 bei Erzgebirge Aue, nachdem man lange Zeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, mitunter sogar die bessere, dominantere Mannschaft war, dann aber ohne Punkte die Heimreise antreten musste. Und ja, am Dienstagabend gab's zu Hause erneut ein 1:2 gegen Viktoria Köln. Damit ist der VfB Stand jetzt wieder unter den Strich gerutscht, aber alles ist dann noch sehr, sehr knapp und eng beisammen. Am kommenden Wochenende geht's dann für das Team von Markus Fiedler zur Spielvereinigung Unterhaching, die ein bisschen überraschend am Dienstagabend bei Waldhof Mannheim mit 2:0 gewonnen hat. Also das wird alles extrem spannend und extrem knapp. Fest steht aber, die vergangenen beiden Spiele liefen sicher nicht so wie gewünscht für den Trainer des VfB 2. Und wir haben, danke an den VfB an der Stelle, ganz, ganz frisch die Eindrücke des Trainers vom VfB 2 von Markus Fiedler bekommen. So schätzt er das 1:2 gegen Viktoria Köln und die Lage rund um den VfB 2 in der dritten Liga ein. Bitteschön.
Ich glaube, dass wir am Ende gegen einen guten Gegner knapp unterlegen sind. In einem Spiel, das sich über weite Strecken auf Augenhöhe stattgefunden hat, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben haben. Exemplarisch dafür steht sicherlich die Chance um Borgci um die 60. Minute, als er dann halt eben am Pfosten scheitert und Mo Sanko völlig freistehend den Abpraller nicht verwerten kann. Und dann praktisch wenige Minuten später ein schneller Umschaltmoment dann über Hereingabe links zum 2:1 für Viktoria führt. Ich glaube, anhand dieser 2 Sequenzen wird dann halt eben deutlich, dass Viktoria das Spitzenteam ist, diese Momente dann halt eben veredelt und wir dann halt eben am gestrigen Tage nicht den Punch entwickelt haben, insbesondere im letzten Drittel, um dann die wenigen Momente, die wir uns erspielt haben, für uns zu nutzen. Viktoria hatte nicht viele, aber die Momente, die sie hatten, die waren brandgefährlich, wenn sie vor allem ihr enormes Tempo und ihre hohe individuelle Qualität vorne dann halt eben auch ins Laufen gebracht haben. Dann haben wir mit diesen mit dynamischen Angriffen schon unsere Mühe gehabt und haben am gestrigen Tage auch einfach diese Situation zu schlecht verteidigt, schlechter als wir das können, schlechter als wir das in der Vergangenheit in den letzten Spielen gezeigt haben. Und dann wird es natürlich schwierig, gegen ein Top-Team in dieser Liga, die es herausragend gut machen, dann am Ende auch zu punkten, im Idealfall dreifach zu punkten. Ich denke, dass sich dennoch am Ende, wenn wir unsere Momente nutzen, ein anderer Spielverlauf für uns darstellen kann. Und demzufolge trauen wir dann halt logischerweise verlorenen Punkten irgendwo nach, dem Gefühl, dass wir über weite Strecken ebenbürtig waren, dass wir aber auch eben immer dann, wenn irgendwie Situationen sich für uns offenbart haben, wie zum Beispiel auch nach der frühen Führung durch Laurins Traumfreistoß, wir es nicht verstanden haben, dann im Endeffekt einfach konsequent zu verteidigen, die Dynamik des Gegners zu eliminieren und im selben Atemzug dann halt weiter nach vorne zu spielen. Das Gegentor fällt viel zu früh und damit geben wir eigentlich relativ früh den Joker und den Vorteil, den wir haben, dann eben auch aus den Händen. So bleibt unterm Strich leider eine knappe Niederlage in einem Spiel, wo wir, wie gesagt, gegen ein Top-Team über weite Strecken ebenbürtig waren, in dem wir am Ende uns aber nichts davon kaufen können, weil wir in entscheidenden Momenten offensiv nicht gestochen haben und defensiv einfach fehlerbehaftet waren. Weitermachen, weiterarbeiten, konzentriert arbeiten, das Spiel nüchtern, kritisch einfach auch analysieren und dann in Unterhaching es besser machen. Das muss die Maßgabe sein, in dem Wissen, dass natürlich bei noch 6 ausbleibenden Spielen jetzt jeder einzelne Punkt auch entscheidend sein kann für den Klassenerhalt.
Die U19, Philipp, ist am vergangenen Wochenende ja denkbar unglücklich ausgeschieden in der Youth League gegen den FC Barcelona, hat sich davon aber am vergangenen Wochenende wieder bestens erholt, nämlich bei der Hertha mit 3-2 gewonnen.
Ja, darf man ruhig auch unterstreichen, diesen Sieg. Klar, er war in Überzahl, also man hat Schluss war mal einer mehr, hat gegen 10 gespielt, aber Hertha ist halt schon eine der, sag ich mal, Top-Akademien Deutschlands und die zu schlagen dort, das kann man schon mal so machen, ja. Jetzt, wie gesagt, steht der Endspurt an, dann kommt's zu diesem Final Eight, wenn man so möchte, oder zu dieser finalen Achter Knockout Stage, wo man dann Mann gegen Mann sozusagen spielt, ja, um den Titel. Und ich traue Nico Willig allein schon deswegen zu, weil es ja quasi ein Pokal ist, dass man da relativ weit kommt, ja. Ja, und ich meine, die Jungs hätten sich's auch verdient, zumindest da im Halbfinale zu stehen am Ende, weil sie eine sehr, sehr starke Saison spielen. Ich habe in Deutschland jetzt nichts anderes in dieser Altersklasse in ähnlicher Qualität und Stärke wahrgenommen als eben den VfB. Das wäre doch schön, wenn da am Ende etwas rausspränge dafür. DFB-Pokal ist mir ja nicht mehr dabei. Der findet einen Tag vor den Profis statt. Da spielt
der KSC, glaube ich, ne?
Ist den Verein, okay? Nee. Hätte ich jetzt nicht genannt, aber da spielt Werder Bremen gegen solche Blauen da. Ne? Genau, aber ja,
aber über den DFB-Pokal.
Werder gegen KSC.
Über den DFB-Pokal kann man aber nicht in die Youth League kommen. Dafür ist der Weg in der Meisterrunde das alles Entscheidende. Und da, Philipp hat es gerade angesprochen, ist man im Final Eight oder in der Runde der letzten 8 für die Feinde der Anglizismen dabei. Unter der Woche, Philipp, Topspiel jetzt noch für die U19. Entnehmen Sie bitte der Tagespresse.
Richtig.
Und dann geht's am kommenden Wochenende weiter. Samstag 13 Uhr zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf.
Ja.
Die U17 hat, ich muss ihn wieder nennen, Philipp, tut mir leid. Die U17 hat gegen den Karlsruher SC gewonnen mit 3-0 und sich damit tatsächlich auch wieder richtig in die Spur gebracht. Auch da bei der U17 unter der Woche ein Spiel und dann am kommenden Samstag in der Liga 13 Uhr auswärts bei Eintracht Frankfurt.
Derbys sind dazu da, um gewonnen zu werden, haben die Social-Media-Leute vom VfB gepostet unter das Siegerbild der Mannschaft nach dem Spiel gegen KSC. Und mehr ist dazu eigentlich auch nicht wirklich zu sagen. Ja.
Außer gutes Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch und weiter, natürlich. Immer weiter. Ja. Das gilt auch für die Frauen. Die haben bei Wacker München, das ist auch FFC Wacker München.
Jawohl, Tabellendritter.
Presented by Hacker Upshore, habe ich gesehen, am Stadioneingang, geil. So ganz großartig.
Super. Ja, das wäre was für uns gewesen.
Ja, ist. Ja, da geht direkt mein Herz auf.
Die haben übrigens auch, also muss ich ja zu meiner Schande gestehen, weil die haben, der Schwiegervater mir das angeschleift hat, zum Probiererkerle, die haben aus so einer Plopflasche, aus so einer kleinen Plopp-Bügelflasche, ähnlich wie das Wulle, ein sehr, sehr ordentliches Radler gerade im Angebot. Ja.
Es ist davon auszugehen, dass die ein oder andere Spielerin und vielleicht auch Trainer Heiko Gerber nach dem 5-1 in München sich ein solches genehmigt haben, völlig zu Recht.
Was übrigens als kleine Begleiterscheinung, wir hatten das vor ein paar Wochen mal auch im Programm, haben darüber gesprochen, dass man sich da anmelden kann. Das war das Spiel, wo es ein Novum gab, nämlich zum ersten Mal in der Geschichte der VfB-Frauen wurden sie auf einem Auswärtsspiel begleitet von einem Fanbus. Also haben die Fans, die da auch in diesem OFC Brustringfrauen irgendwie organisiert sind, haben einen Bus voll gemacht, mit nach München gefahren und hatten da einen super Nachmittag beim 5-1, logischerweise.
Hat man übrigens auch gehört, wenn man immer mal wieder in den Stream reingeschaut hat, ich hatte das getan am Sonntag, dann hast du dann halt VfB-Gesänge gehört, was ganz angenehm war mal bei einem Auswärtsspiel. Ja. Auch das Berlin-Lied war zu hören übrigens.
Apropos Stream und Gesänge, also falls sich einer die Zusammenfassung des Spiels in Bochum bei ARD oder ZDF auf YouTube angeschaut hat,
um Gottes Willen,
hat man die ganze Zeit dieses Geheule von dem Bochumer Anstimmer im Hintergrund. Ich habe gedacht, ich konnte es nicht angucken mit Ton. Ich konnte es mit Ton echt nicht angucken. Ich habe es wirklich gemutet, um es in ganzer Länge anschauen zu können, weil es war unerträglich.
So. Und jetzt komme ich und sag dir, das hast du im Live-Feed bei Sky 90 Minuten gehört. Also das war einfach das Signal, das rausgegangen ist.
Junge, was ist mit dir, ey?
Ja, das ist, ich sag mal, für die Sängerknaben hätte es wahrscheinlich nicht gereicht, für den Bochumer Ultra-Block schon, aber in Zukunft vielleicht, also da der VfL jetzt die Nummer mit dem Fluchtweg im Gästebereich geregelt hat, vielleicht beim nächsten Mal jetzt noch danach gucken, dass die Außenmikrofone nicht direkt hinterm Tor stehen, weil das war tatsächlich, also selbst meine Mutter hat bei der Live-Übertragung reagiert und gesagt, kann den mal einer abstellen, bitte?
Die haben tatsächlich den Auswärtsblock, ich weiß gar nicht, ob das letztes Mal auch so war, die haben den gesplittet in zwei. Also du bist jetzt getrennt quasi. Du hast eine große Eckbereich wurde in zwei Teile noch in zwei Kuchenstücke unterteilt mit Pufferzonen dazwischen und so. Also das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung sein, liebe Feuerwehr Bochum, was ihr da abzieht, weil das, also schmälert, glaube ich, das Gesamterlebnis für alle übrigens, nicht nur für die, die da drinstehen müssen, beträchtlich.
Zurück zu den Frauen. Die Gesänge der mitgereisten Fans waren deutlich besser, als die man in Bochum vernommen hat. Ja. Weiter geht's für die Frauen am Samstag 14.30 Uhr zu Hause gegen den FSV Hessen, nicht Kassel, oder?
Nee, das ist Wetzlar sind die, glaube ich.
So ist es.
Die sind aus Wetzlar. Die Damen, da gab's allerdings beim Auswärtsspiel, haben sie in Kassel gespielt, irgendwie sowas war
ja,
da.
Ja, genau, ich, genau. Aber es ist Hessen-Wetzlar. Hinterkopf,
aber ich bin nicht, ja. Es ist Hessen-Wetzlar, genau, richtig. Und
übrigens momentan die VfB-Frauen mit 6 Punkten Vorsprung auf Hoffenheim 2. Das liegt aber nicht daran, dass die irgendwie gepatzt hätten, sondern Hoffenheim hat noch ein Spiel weniger, das sie nachholen müssen. Das heißt, ja. Es ist, wenn man so will, weiterhin alles in der Reihe. 3 Punkte plus viele Tore Vorsprung.
So ist es, genau.
Nicht ganz so viel Vorsprung, aber immerhin ein bisschen was hat der VfB auf den SV Werder Bremen. Und den empfängt die Mannschaft von Sebastian Hoeneß am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr in Stuttgart-Bad Cannstatt. Philipp, Werder Bremen für mich, ehrlich gesagt, eine der größten Wundertüten dieser Liga. Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Die lassen irgendwie Punkte gegen Kellerkinder, wo es keiner von ihnen erwartet. Zwacken sie Leverkusen einen Punkt ab. Jetzt haben sie am Wochenende auch, wie ich finde, gegen Frankfurt eine sehr beeindruckende Leistung gebracht, 2-0 gewonnen. Was ist von dieser Mannschaft zu halten?
Schwierig. Ich meine, einer der Punkte, warum die so sind, wie sie sind, ist ihre Diskrepanz aus Fußball oder beziehungsweise Ansatz, den Ole Werner spielen lassen will, den er haben möchte, und dem verfügbaren Spielermaterial. Ich glaube nicht mal, dass es an der Qualität mangelt, sondern an diesen klassischen Korsettspielern, diesen Achsenspielern, diesen Jungs, woran sich die anderen raufziehen können, orientieren können. Die gibt's zwar mit 1, 2, 3 Kollegen, haben die schon in dieser Art im Kader, aber die wiederum sind nicht konstant. Ja, selbst ein, wie heißt er, Duxch, ist ja teilweise nicht mal in der Startelf. Also der hat Spiele, wo er nur von der Bank kommt. Ja, das sollte eigentlich nicht so sein. Dann hast du die Situation, dass ihr Torhüter entweder Weltklasse oder Kreisklasse spielt. Ist eigentlich auch ein klassischer Achsen- oder Korsettstangenspieler, also ein Spieler, der normalerweise in Mannschaften mit seiner Leistung führen kann. Ja, das ist bei Bremen jetzt auch nicht unbedingt der Fall.
Das ist übrigens Herr Zetterer, nicht zu verwechseln mit Herrn Zentner, der spielt in Mainz. Das passiert irgendwie nicht nur uns, sondern irgendwie vielen immer wieder. Zetterer, ja, der teilweise wirklich, also wie du sagst, schwankt zwischen Welt- und Kreisklasse manchmal.
Ja, ja, richtig. Und das ist so, glaube ich, die Problematik, die Werder Bremen hat. Weswegen sie auf Strecke gesehen, also aufs Gesamte gesehen, nicht in der Lage sind, konstant zu spielen, ja. Ich halte den Werner für einen guten Trainer. Auch den Fußball, den er spielen will, ist grundsätzlich einer, der mir taugt, weil er eigentlich einen offensiven Ansatz hat, ja, einen spielerischen, einen dominanten, aber das auf den Platz zu bringen, konstant, das sind halt zwei Paar Stiefel, ja. Der Ansatz ist das eine und das andere ist, hat man beim VfB in den letzten Wochen ja auch gesehen, das ist die gleiche Problematik, ja. Wirklich die gleiche Problematik. Also auch da hast du beim VfB, hast du diese Parallele, Achsenspieler nicht in Form. oder nicht konstant, Leistungskonstanz der ganzen Mannschaft über 90 Minuten nicht da. Ansatz, aber ganz klar zu erkennen, spielerisch, ballbesitzorientiert, dominant, mutig. Ich finde, man kann das sehr gut vergleichen. Ja, bei VfB ist der Unterschied, dass man jetzt so eine Delle am Stück quasi hat. Diese sechs, acht Wochen, diese fast zwei Monate, wo man quasi die Ergebnisse einfach nicht geholt hat. Bei Werder Bremen schwankt das von Woche zu Woche, weswegen du logischerweise und auch völlig zu Recht zu diesem Wundertütenurteil gelangt bist. Ja.
Ja. Ja, es ist wirklich, also ich finde auch Werder Bremen ist der Horror für jeden Tippspieler. Also das ist, ja. Du weißt wirklich nicht, also ja. Ich bin froh, dass wir keinen Werder-Podcast machen, weil da, also das wäre dann welche Minus wahrscheinlich. Ich finde Ole Werner als Person und Persönlichkeit, auch gerade was dieses Nordische angeht, passt für mich wie die Faust aufs Auge zu Werder Bremen, also zu dem Club, zu all dem, wo die Weser einen großen Bogen macht, das alles, dieses Nebelhorn, das passt. Ole Werner, alles wunderbar, ich sehe es wie du. Ich mag seinen Ansatz, nur, naja, müsste man da vielleicht mal kurz Kritik anmelden bei den sportlich Verantwortlichen, beziehungsweise bei der Kaderplanung. Ich finde, ja, wenn du halt eben so einen Trainer natürlich hast, der so einen Fußball verfolgt, dann organisieren die entsprechenden Spieler.
Da reicht schon alleine der Umstand, dass man Nick Woldemade für 0 Euro zum VfB Stuttgart hat ziehen lassen, um zu dem Urteil zu gelangen. Also die sportlich Verantwortlichen, die haben sie hoffentlich vom Hof gejagt mittlerweile. Was auch passiert ist, der Hauptverantwortliche, der hat die Tage beim FC Schalke 04 angefangen, was kein gutes Zeichen ist für FC Schalke ist, aber
Frank Baumann.
Der Baumann ist halt nun mal da, nicht Oliver Frank heißt er, der ist jetzt mittlerweile da unterwegs und jo, also weiß nicht, ob das so, ich meine, natürlich darf man nicht den Stab über seine komplette Arbeit brechen, nur anhand dieses Transfers, aber es ist nun mal ein deutliches Indiz dafür, dass da was nicht gelaufen ist, ja, und zwar nicht im Sinne von Werder Bremen in allererster Linie.
Und dennoch hat es der VfB in den vergangenen beiden Partien gegen Werder auswärts nicht geschafft, zu Siegen zu kommen. Es gab am Ende der vergangenen Saison auswärts eine Niederlage, 2-1. Wo vielleicht die eine letzte kleine Delle, die der VfB hatte auf dem Weg zur Vizemeisterschaft. Jetzt in der Hinrunde das war auch ein Demirovic-Tag, dank ihm ein 2-2 geholt in einem Spiel, das der VfB wirklich nicht wirklich souverän bestritten hat, wo es gefühlt Standards und Ecken für Werder Bremen gehagelt hat im Minutentakt, vor allem im zweiten Durchgang. Daran erinnere ich mich noch, ich durfte da arbeiten an dem Wochenende und das war wirklich so, also irgendwann hast du gemerkt, jetzt ist das Gesetz der Serie. Also wenn dein Gegner 20 Ecken hat, dann passiert halt mal aus irgendeiner was. Auch wenn Werder zuvor lange nach Standards nicht getroffen hat, war es dann einmal Jens Day, der dann einfach da schon das Ding unter die Latte genagelt hat.
Jens also, Day, der nur Banger schießen kann. Der kann keine Normaltore erzielen. Der kann
gerne
nur
die gegen Dinger den VfB
oben in den Knick und so. Ja.
Und sehr, sehr gerne gegen den VfB eben. Und dennoch, der VfB ist zweimal in Rückstand geraten, hat dann zweimal durch Demirovic, der ich meine auch nur zwei Torschüsse hat in dem Spiel und unter anderem auch eins analog zum 2-0 jetzt in Bochum. Schön ja, über Chip. Zetterer drüber, ja. Der Chip, genau. Das heißt, ein Spiel, wo der VfB wirklich in dem Fall einen Punkt abgeknapst hat bei Werder Bremen. Anders kann man es nicht sagen. Am Ende hatte sogar Nick Woltemade noch in der Nachspielzeit die Chance aufs 3-2, aber ich glaube, das hätte ihm seine Familie nicht verziehen. deswegen war das, glaube ich, okay. Aber bleibt festzuhalten, in den vergangenen beiden Auswärtsspielen für den VfB kein Sieg gegen Werder. Das soll sich jetzt zu Hause ändern. Was muss der VfB denn dann aus deiner Sicht machen, außer dass er jetzt vor heimischer Kulisse spielt?
Tore erzielen, ja, logischerweise. Aber ich finde es fast noch wichtiger, dass die Abwehr da weitermacht, wo sie jetzt in Bochum begonnen hat. Das war das 5:0-Spiel für Herrn Nübel. Das ist gemessen an seiner Qualität sehr wenig auf der Saison gesehen, auf 28 Spieltage, liegt aber natürlich auch daran, dass er quasi jede Woche mit vier anderen Jungs vor sich spielt, also mit einer anderen Konstellation halt von den Herrschaften, die da spielen. Die vier jetzt in Bochum haben es sehr gut gemacht. Ich erwarte aber, dass Alda Kiel zurückkehrt, beispielsweise in die Startformation. Nichtsdestotrotz, und auch wenn Abwehrarbeit immer die ganze Mannschaft betrifft, immer alle 11, die auf dem Platz stehen, ja, diese Viererkette des VfB Stuttgart, die darf gern noch ein, zwei mehr solcher Performances aneinanderreihen, ja, wo dann im Idealfall hinten dann die Null steht. Denn diese Thematik Gegentorschnitt, die begleitet den VfB seit Saisonbeginn. Ja, er war mal kurzzeitig über 2 Ja, was ja pervers ist, war irgendwann vor Weihnachten, der VfB quasi mindestens 2 Glocken jedes Spiel kassiert. Ich meine, dann musst halt auch einfach immer 3 machen, wenn du siegen willst. Ja, und das ist ein bisschen besser geworden. Er ist jetzt, glaube ich, in nach Bochum war er jetzt bei 1,57 oder so. Ne? Also immer noch höher als 1 und es wäre wirklich wünschenswert, sie würden daran noch bis Saisonende arbeiten, denn wie du sicherlich weißt, Christian, ja, Offense wins games, Defense wins championships.
Oh, das wird einigen Menschen nicht gefallen.
Grüße, Uli.
aber ja, das ist so. Und vor allem, ich finde, der VfB hat an der Stelle einfach die Gelegenheit, auch zu zeigen, dass er beispielsweise einen Lerneffekt aus der Hinrunde erzielt hat. Weil du hast jetzt 2 Spiele, also ich nehme jetzt mal das nächste einfach noch mit ins Paket, einfach weil sich's anbietet. Bremen und danach Union. Gegen die hast du beides mal 2 Tore kassiert und lagst auch jedes Mal hinten. Hast dann noch in Bremen 2-2 gespielt gegen Union, dank St. Nick, das ist zum 3-2 gedreht am Freitagabend. Aber natürlich wäre es angenehmer, und ich glaube, das hat man einfach auch am vergangenen Samstag gesehen, wie entspannt das sich leben lässt, wenn einfach die Defensive hält, wenn du gegentorfrei bleibst. Übrigens nochmal Glückwunsch, zu deinem Tipp hat es zwar nicht ganz gereicht, aber du hattest die zu 0 beim VfB prognostiziert. Das freut mich wirklich von Herzen. Mehr für die Mannschaft als für dich, aber es freut mich.
Das ist selbstverständlich. Ich habe es auch gar nicht anders verstanden, Christian. Ja, keine klar. Sorge.
Aber das ist jetzt tatsächlich, finde ich, eine gute Gelegenheit, weil wenn du es schaffst, Bremen, Union, danach auch Heidenheim, all diese Mannschaften, die auch in der Tabelle hinter dir stehen, bei 0 oder maximal 1 Tor zu lassen, dann hast du einfach, das erhöht einfach die Chancen ungemein. Und dann muss die Offensive nicht immer das sozusagen gerade biegen, wobei man ja auch, wie sagt man auch so schön, das Verteidigen beginnt im Sturm. Aber ich glaube, das ist was, wo auch Sebastian Hoeneß und sein Team wirklich Wert drauf legen. Defensive Stabilität und dazu offensiv vielleicht noch ein paar mehr Standardsituationen wie jetzt in den vergangenen beiden Spielen, und dann kann das eigentlich ganz gut sein. Mit Blick auf das Personal, du hast gesagt, Alter Kiel ist weiterhin, ist er noch gesperrt, ne? Ein Spiel.
Ich meine, das ist noch ein Spiel. Ach, stimmt, ja, du hast recht. Ich kann gar nicht zurückkehren, logischerweise.
Aber Maximilian Mittelstädt Fehler. Immerhin kann zurück.
Ja.
Und
Angelo Stiller auch.
Genau.
Und so da muss ich sagen, ich habe letzte Woche haben wir darüber gesprochen, warum Janni Keitel so wenig spielt. Ja, also offensichtlich scheint da jemand mit ihm an dieser Thematik gearbeitet zu haben. Der Auftritt in Bochum, der war richtig gut. Ja, da war nichts zu spüren mit von wegen, ich krieg's nicht auf den Rasen, wenn's zählt. Im Gegenteil.
Das war astrein.
Ja, astreines Fußballspiel hingelegt. Ja, und ich hätte jetzt nichts dagegen. Er dürfte nochmal von Beginn an ran, Stiller, Spielfähigkeit und Berechtigung hin oder her. Denn das war schön zu sehen, dass da doch jemand ist, auf den man eben setzen kann, wenn es zählt. Janik Keitel hat, wie auch Luca Hackes, wirklich beide haben da gezeigt, hoppla, Kaderbreite, VfB Stuttgart, ist nicht nur gegeben, sondern auch ein Vorteil. Ja, denn die beiden haben ihre Rollen sehr, sehr souverän erfüllt. Ja, und das ist für den Trainer natürlich auch super, weil er weiß, okay, guck, ich kann den reinwerfen, ich kann den bringen, der gibt mir, was ich brauche, was ich auch fordere für die Position. Also gerade Hackes beispielsweise, das ist sein erstes Spiel von Beginn an in der Bundesliga, das so runterzuspielen gegen solche Leute wie der Hofmann. Ja, der ist jetzt halt nicht, das ist kein Bundesliga-Top-Stürmer, aber Vorsicht, Kraftausdruck, abgewichst, da geht's kaum. Ja, wie der, ja, wenn du so einen 90 Minuten lang bei 0 Toren und 0 Chancen auch hältst, hast du ganz sicherlich keinen schlechten Job gemacht.
Exakt. Und was man ja auch nicht vernachlässigen darf, ne, wir haben schon gesprochen über den weiteren Verlauf, das Restprogramm, die nächsten Wochen, das große Ziel. Man darf natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass all das, was jetzt passiert, nicht nur Bundesligaspiele sind für den VfB, es ist für die Spieler natürlich auch ein Stück weit ein Casting, ein Vorspielen für das große Finale. Und ich glaube auch aus dem Grund, einfach sozusagen für den VfB als Konstrukt für sich, aber eben auch für den einzelnen Spieler, ist es so ein Ding, ey, wie für Janik Keitel, wie auch für Stergiou, wie für Hakes, wie für alle, die am Samstag angesprungen sind. ich habe jetzt auch die Möglichkeit, dem Trainer zu zeigen, dass du auf mich immer setzen kannst. Und übrigens auch, wenn du willst, in Berlin. Und ich glaube, das ist auch was, was für die Mannschaft, ja. Also das kann einfach nur, du kannst dabei nur gewinnen. Das ist Win-Win-Win für die Mannschaft und für den VfB in der Situation.
So ist es. Und dann kommt mit Dennis Undorf auch noch eine Option dazu, ja, in der Trainingswoche. Der dürfte ja seine Montezumas Rache mittlerweile überlebt haben, hoffentlich. Ja, der hat, also wirklich, ich habe mit mehreren Beteiligten, also beteiligt nicht, aber halt ja, Leuten aus dem Staff und so weiter gesprochen, die unisono gesagt, der hat Freitagabend nach dem Abendessen im Teamhotel hat er schon angesagt, irgendwas stimmt da nicht. Und eine Nacht später kam er quasi nicht mehr aus dem Zimmer. Also der blieb dann in diesem Hotel da, wo die halt genächtigt haben. Und
ich glaube, jeder, der sowas mal hatte, kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man am nächsten Tag leer ist im so, wahrsten richtig, Sinne. Und da genau, geht gar nichts. Da kannst du nur noch ablegen und Kamillentee trinken.
Richtig, hat auch dann am Sonntag das Spielersatztraining nicht absolvieren können, weil er einfach komplett paniert war. Und dann dem werden die 2 Tage Pause jetzt auch geholfen haben, logischerweise. Und dann geht's im Idealfall frischen Mutes am Sonntag zur Sache, ja, der hätte gespielt, also das war relativ eindeutig die Signale, dass der von Beginn an Zeit gesehen hätte wohl sogar, ja, und so muss er jetzt halt am Sonntag wieder angreifen gegen Werder Bremen.
Werder Bremen, bei denen es auch Spieler gibt, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Ich habe mir einen rausgesucht.
Überleitungsbettwäsche schläft. Christian Pavlic, ja.
Danke. Marco Grüll habe ich mir rausgesucht. Das ist ein Spieler, dessen Name häufig erwähnt wird, wenn du Werder-Spiele guckst. Und ich habe ein paar geschaut und ich gebe es auch zu, ich habe auch manche auch nur so mit einem Auge geschaut, während ich irgendwie andere Dinge gemacht habe. Weiß nicht, Wäsche gewaschen oder sauber gemacht, wie auch immer. So auch am vergangenen Samstag. Aber das ist ein Name, Marco Grüll, der fällt immer häufiger. Er ist oft involviert und er teilt so ein bisschen, wie ich finde, das Schicksal, das viele österreichische Spieler in den vergangenen Wochen und Monaten haben. Nicht nur im Verein, sondern auch in der Nationalmannschaft. Sterben gerne so ein bisschen in Schönheit, also fußballerisch natürlich, und ein Spieler, der absolut Potenzial hat, der da auf links außen Dinge verrichten kann, das ist Wahnsinn, aber hin und wieder fehlt dann so wirklich die richtige Entscheidung. Ehrlich gesagt erinnert er mich ein bisschen an den frühen Chris Führig beim VfB, der auch absolut Ansätze, absolut Fähigkeiten hat, aber noch zu häufig die falsche Entscheidung getroffen hat. Und es bleibt zu hoffen, dass das am Sonntag genauso bleibt. Aber, Obacht, wenn man es halt eben nicht tut, dann findet der schon auch seinen Weg und hat sich tatsächlich auch das eine oder andere Mal, vor allem auch als Assistgeber bei Werder Bremen, da in Szene gesetzt, zusammen mit Marvin Duksch, so ein bisschen die Kreativzentrale. Wir sind, glaube ich, Philipp, uns einig, dass der VfB die besseren Offensivleute in seinen Reihen hat, aber es ist nicht so, dass Bremen keine Torgefahr ausstrahlt. Ganz im Gegenteil, wer die Spiel gegen Eintracht Frankfurt gesehen hat, hochverdienter Heimsieg. Die hätten auch noch 1-2 Glocken machen können. Und Marco Grüll hat da sehr, sehr gute Leistung gezeigt.
Da bräuchte man dann aber wahrscheinlich einen noch besseren Stürmer als Olli Berg. Den Spieler, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich mal hier den hässlichsten Schotten, der je Bundesliga gespielt hat, genannt habe. Was natürlich mit einem Augenzwinkern versehen war, aber er ist durchaus wiederzuerkennen, auch im Dunkeln, Olli Berg. Ich mag den deswegen, weil er so dieses typische, das ist so ein typischer Inselneuner, ja. Bullig, kopfballstark, Angst vor nix und niemanden, den kannst du ganz alleine nackig in die erste Reihe stellen gegen irgendwelche Wikinger, der macht die alle nass. Ja,
wie heißt dieser Schotte von Aston Villa, McGinn? Ist das der?
Ja,
so ein McGinn, bisschen ja. Der Typ.
Genau, ja. Richtig. Ja. Und er hat etwas, was nicht viele Stürmer von sich behaupten können. Er hat eine sehr gute Ratio, Einsatzzeit, Torerfolg. Also er ist ja keiner, der von Beginn an spielt oder höchst selten von Beginn an spielt. Meistens kommt er rein und dafür macht er relativ viel. Hat ein gutes Scoring. Ja, und ist immer gefährlich, immer für eine Glocke gut, auch oft da, wenn man nicht mit ihm rechnet. Und deswegen gefährlich und deswegen mein Mann, den man im Auge behalten muss.
Und einer, der auch dem VfB schon wehgetan hat. Ich glaube, ja, wir haben ihn oft genug beschworen. Damals in 90+6 noch unter Matarazzo, 2. Spieltag auswärts. Bitterer Moment, der, wie ich finde, übrigens dann auch lange nachgehalten hat, weil der VfB war da Sekunden vom ersten Auswärtssieg am 2. Spieltag entfernt und wir wissen alle, wie lange es gedauert hat.
Fast, jede zweite Folge hast du das thematisiert in der Saison. Weil es schon auch zu Recht natürlich thematisiert, weil das was war, was dich nachher, was auch sinnbildlich stand für die Truppe und ihren Werdegang als solche.
Danke, Oliver Burke. 5 von 5 Sterne, aber muss nicht wieder sein. Also danke für den Moment. Ja, reicht. Am Sonntag gerne stillhalten. Danach kannst du wieder machen, was du willst.
Ja.
Was tippst du denn? Eigentlich musst du es konsequent.
Ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr raus aus der Nullnummer. Ja. Also 0 steht, vorne 3 Stück. 3-0 VfB.
Dann mache ich es knapper. Und ich sag 2-1. Der Klassiker. It's a classic.
Der Klassiker, ja. Der 2-1-Tipper. Da bist du nicht der, wie hieß der?
Benny Mr. 3-1.
Mr. 3-1.
Ich kenne mich schon ein bisschen aus, deswegen tippe ich gerne 3-1. Ich habe selbst mal
Fußball gespielt. Ja, genau, richtig. Der hat die gleiche Argumentation wie ich immer in diesem Podcast. Ich habe auch mal früher Fußball gespielt. Und genau.
Oder fällt mir ein, ich hab eine Nachricht bekommen von Menschen, die nicht wussten, wer er ist. Wir packen euch einfach mal, auch wenn es in dem Fall werblich ist. Wir packen euch den YouTube-Link in die Shownotes.
Das machen wir.
Damit auch ihr wisst, wer Mr. 3-1 ist. So, vielleicht tippt ja jemand von euch da drauf.
Benny, Mr. 3-1. Großartig, ja.
Wunderbar. Dann ist das, glaube ich, eine runde Sache. Bleibt für uns natürlich noch euch ganz viele Hinweise zu geben, was alles so ansteht und vor allem, was ihr bei uns erwerben könnt.
So ist es. Wir haben natürlich weiterhin unser wunderbares MeinVfB-Abo für euch für 18,93, 6 Monate, einmalig. Kosten quasi 3,15 Euro pro Monat, wenn man es runterrechnet. Das ist sehr, 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 sehr schick. Dann haben wir unseren beliebten Newsletter. Jeden Freitag um 11 gibt's den. Ihr kennt uns aber auch von unseren Präsenzen auf Blue Sky, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp oder in allen Podcatchern, die es nur gibt auf diesem Planeten. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt oder ein Sternle oder was man auch immer so alles machen kann. Aber eben auch, wenn ihr uns da kontaktiert, wenn ihr eure Wünsche kundtut, wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann könnt ihr das so machen oder über info@meinvfb.de. Das ist die klassische E-Mail-Adresse, die wir auch regelmäßig monitoren und uns freuen, wenn es von euch Nachrichten gibt, logischerweise.
Definitiv. Wir freuen uns da über euer Feedback. Sehr gerne mit einer schönen Einleitung, vielleicht auch einem lieben Gruß und nicht einfach nur so einem hingerotzten Halbsatz. Das wäre ganz nett an der Stelle. Und auch ganz wichtig vielleicht zu erwähnen, Philipp, an der Stelle, weil auch das hin und wieder jetzt mal vorgekommen ist. Nein, wir sind keine Ticketbörse. Das heißt, bei uns gibt's da leider nichts zu holen, ob schon. Das können wir vielleicht beim Countdown to Berlin vielleicht kurz erwähnen. Die Nachfrage natürlich beim VfB, das Angebot um ein Vielfaches übersteigt. Aber bei uns ist leider nichts drin.
So ist es. Da können wir leider nichts machen. Und trotzdem hoffen wir, dass ihr uns weiter folgt, logischerweise, auch wenn es keine Tickets gibt, weder umsonst noch zu erwerben bei uns.
Was wir euch aber jetzt schon sagen können, ist, dass wir natürlich rund um Berlin voll für euch da sein werden und wir gucken, dass wir euch da wirklich ein rundum sorglos Paket hinliefern und dass wir auch ansprechbar sein werden für all diejenigen, die sich dann da tummeln werden. Das kommt aber alles mit der Zeit. Wir werden da kommunizieren, sobald mehr feststeht.
Der dicke Max auf dem Breitscheidplatz und so weiter und so fort. Ja?
Ihr seht, die Vorfreude ist groß, hoffentlich auch bei euch. Nicht nur auf Berlin, sondern eben auch auf kommenden Sonntag auf das Spiel gegen Werder Bremen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Philipp, es war mir ein Fest.
Ebenso, bis nächste Woche.
Podcast, der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.